Wir haben die beste Botschaft der Welt. Der Gott, der dieses Universum geschaffen hat, ist sich nicht zu fein, ein Baby zu werden, klein zu sein, in unsere Haut zu kriechen. Diesen Ausdruck habe ich letzte Woche gelesen. Einer von uns zu werden, mittendrin und dann für uns zu sterben und auferstehen, da ist Kraft der Auferstehung. Diese Botschaft hat den ersten Christen so viel Energie gegeben, dass sie ganz viel Leid, Bedrängnis, Verfolgung, Gefängnis, was auch immer, aushalten konnten und gesagt haben, das ist es wert, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und da war so viel Energie, da war so viel Kraft Gottes, dass innerhalb des ersten Jahrhunderts rund um das Mittelmeer Gemeinden entstanden sind. Und da gab es kein Flugzeug und kein Auto. Es gab Straßen, das hat das alles gefördert. Sie lebten in der Gegenwart Gottes und haben seine Kraft erfahren. Und das, was wir gesungen haben, sie wussten, der kommt wieder. Und dann wird alles gut. Dann gibt es nichts Böses mehr. Dann sind alle, die ihre Macht nutzen, um andere zu unterdrücken, sind entmachtet. Und alles, was in uns ist an Trieben und Wünschen und Sehnsüchten, was andere schädigt, alles das ist dann vorbei. Also nicht nur die anderen, auch das in mir. Und sie haben dann gesagt, und das ist das letzte Wort der Bibel, eins der letzten Worte, Maranatha. Jesus kommt, ist einmal eine Feststellung, man kann es auch übersetzen, Jesus kommt, bald, zögere nicht. Und deshalb blieben sie bei Jesus, weil sie diese Erwartung hatten. Und sie hofften, dass sie es erleben und nicht sterben müssten. Nun sind das 2000 Jahre her, ist das 2000 Jahre her. Und immer wieder taucht diese Botschaft auf, Jesus kommt bald. Hier in der Gegend gab es einen Prediger, Ende des letzten Jahrtausends, muss man ja sagen, könnte auch sagen des letzten Jahrhunderts, der hat gesagt, bis ins Jahr 2000, bis 2000 wird Jesus wiederkommen, ihr werdet es sehen. Und er hat gesagt, Leute, macht euch bereit und wendet euch Gott zu, bekehrt euch, bekennt eure Sünde und lebt entsprechend. Weil er kommt bald und dann steht ihr vor seinem Thron und dann müsst ihr Rechenschaft geben für euer Leben. Das Jahr 2000 ist schon 24 Jahre vorbei. Heute wird nicht mehr so viel gepredigt, mache ich auch, selten. Meine Mutter hat das schon bedauert und dass es nicht mehr gepredigt wurde, Jesus kommt bald, mach dich bereit. Und sie hatte den Eindruck, dass dadurch Ernsthaftigkeit verloren geht und dass man keine Konsequenzen mehr zieht und sagt, ey, ich will aber mit Jesus auch wirklich im täglichen Leben unterwegs sein und ich will mich auch verändern lassen. Und bis heute gibt es aber auch zahlreiche Stimmen, die sagen, Jesus kommt bald, Israel ist wieder ein Volk geworden, also ein Staat geworden ist in dem Land, das Gott Abraham versprochen hat. Und es gibt so viele Kriege und sie rücken uns immer näher und es gibt Erdbeben und es gibt Hungerkatastrophen und Dürre und Überschwemmungen und so viel Schlimmes. Und das sagt doch Jesus, bevor ich komme, wird das alles passieren. Und dann sagen Leute wieder heute, Jesus kommt bald. Und sagen, macht euch bereit. Leider wird mir dabei immer oft vermittelt, so dieses Stichwort ist ja Endzeit. Oh, es ist Endzeit, wie schrecklich, so furchtbar. Ja, Jesus kommt bald. So haben die ersten Christen nicht geredet. Und so zeigt es uns auch nicht die Bibel. Sondern sie haben gesagt, yeah, Jesus kommt bald. Super, Das sind Kriege, das sind Erdbeben, das ist volle Katastrophe. Wow, Jesus kommt bald, super, wir sind dabei. Da war Freude, da war Erwartung. Und das hat ihr Leben bestimmt. Also freut euch, Jesus richtet sein Reich auf, dann wird alles gut. Und deshalb haben sie so gelebt auch, dass das, was Jesus in Vollendung bringen wird, dass es jetzt schon sichtbar wird in ihrem Leben und in ihrer Gemeinschaft. Das Reich Gottes begonnen hat. Und dass es richtig gut wird. Also 2000 Jahre sind vergangen. Und dieses Bald steht immer noch im Raum. Und es ist noch nicht passiert. Und manche resignieren an dieser Stelle auch und sagen, jo, wenn da in 2000 Jahren nichts passiert ist, was soll denn dann doch kommen? Könnten wir das nicht aus der Bibel streichen? Oder es ignorieren und sagen, ja, das war die Hoffnung damals, aber heute macht es doch keinen Sinn mehr. Meistens geschieht das unbewusst. Wir lassen es einfach beiseite. Wir lesen das, aber dann nimmst du es noch ernst. Und diese Frage, Jesus hat es versprochen und es ist noch nicht passiert, die taucht im Neuen Testament schon auf. Und zwar in 2. Petrus 3, Vers 9. Ich habe einen falschen Vers weitergegeben. Wer es nachgelesen hat, hat es gemerkt. Ne? Nicht 2. Petrus 3, Vers 8, sondern 2. Petrus 3, Vers 9. Dort steht, wenn manche, also ist die Antwort, Petrus gibt eine Antwort auf die Frage, er kommt sowieso nicht. Also was soll noch kommen? Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Die Christen, auch hier an die Petrus schreibt, die wurden verspottet. In Vers 4 wird das beschrieben, 2. Petrus 3, Vers 4. Wo bleibt denn euer Gott? Was ist mit seinem Versprechen? Hat er euch vergessen? Haha. Damit mussten sie zurechtkommen. Nun, Zweifel kommen auf. Wird das wirklich eintreffen, was Jesus versprochen hat? Und was ist, wenn es nicht stimmt, was er gesagt hat? Kann ich dann den anderen Aussagen Jesu überhaupt noch trauen? Brauche ich die auch nicht mehr ernst zu nehmen, dann kann ich ja auch so leben, wie ich will und brauche das nicht mehr als meinen Maßstab anerkennen. Und Petrus antwortet darauf. Das Erste, was er sagt, und das ist Vers 8, Gott hat eine andere Vorstellung von Zeit als wir. 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also hör auf zu rechnen. Deine Zeitrechnung stimmt nicht überein mit der Zeitrechnung Gottes. Kann nicht funktionieren. Du bist nicht Gott. Das ist das Erste. Und dann sagt er, Gott hat Geduld. Freut euch doch, dass er Geduld hat. Er möchte, dass noch viele Menschen gerettet werden und in Kontakt mit ihm kommen. Sie sollen nicht verloren werden. Also was ist denn verloren sein? Wer verloren ist, muss gerettet werden, sonst stirbt er. Das ist der Hintergrund. Wenn ein Schiff untergeht, dann landest du hoffentlich in einem Rettungsboot oder einer Rettungsinsel. Dann bist du erstmal gerettet. Da gibt es dann irgendwas, womit du dich zudecken kannst. Also es gibt ja so Wärmedecken, die wir auch im Verbandskasten haben. Da gibt es was zu essen, da gibt es was zu trinken. Es gibt vielleicht ein Radio, es gibt vielleicht auch Funkgerät. Du bist geschützt, dass Sturm und Wind und Regen und Wellen nicht über dich herfallen können. Du bist vorläufig gerettet. Und du bist dann erleichtert und kannst dich daran freuen. Aber wirklich gerettet bist du erst, wenn ein Schiff kommt und dich an Land bringt. Und das ist ein Bild für unsere Situation. Manche in unserer Welt haben dieses Rettungsboot noch nicht mal, sondern sie schwimmen und kämpfen ums Überleben, haben Angst zu ertrinken, hoffen, dass irgendjemand kommt und sie da rausholt. Und meistens sieht man es ihnen nicht an. Weil man kann gut lächeln und sagen, ne, alles gut, ja, alles gut, bei dir auch, ja. Und innen drin weint das Herz. Oder ist verzweifelt oder hat keine Hoffnung mehr oder ist eine Riesenleere, aber nach außen alles gut. Und manche sind eben in diesem Rettungsboot und manche haben schon, dieses Schiff ist schon gekommen, das sie dann aufgenommen hat. Und das Bild, das dahinter steht, ist, das sind die, die mit Jesus unterwegs sind. Die sind auf dem Schiff und sind in Sicherheit und wirklich in der Wärme und nicht mehr in der Rettungsinsel. Aber wir sind noch nicht an Land. Das kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Und dann beginnt erst Reich Gottes vollkommen. Wir sind noch unterwegs. Wir haben noch nicht alles. Und vielleicht ist die Rettungsinsel, in der du dich wähnst und sagst, ich bin noch in Sicherheit. Wir sind in Deutschland, der Krieg ist weit weg. Wir haben immer noch unser eigenes Haus. Wir haben immer noch genug einzukaufen. Wir haben mindestens ein Auto oder mehr. Wir können Urlaub machen. Ist doch alles in Ordnung. Was willst du? Und du bist in der Rettungsinsel. Und damit kommst du nicht an sicheres Land. Du brauchst das Rettungsboot. Das ist wiederum unsere Aufgabe, Rettungsboot zu sein, als Gemeinde. Biblisch gesehen meint verloren sein, du bist getrennt vom Licht. Und das Gegenteil von Licht ist Dunkelheit und Finsternis und tappst durchs Leben. Getrennt von Wärme, Kälte greift nach deinem Herz und deiner Seele. Getrennt von Freude, da ist Angst und Klage und Unsicherheit. Getrennt auch von heilvoller Gemeinschaft und da ist Einsamkeit die Folge. Getrennt von Liebe und Gnade und du musst allein mit deinem Versagen klarkommen. Und niemand spricht dir Vergebung zu. Kein gutes Leben, finde ich. Die Bibel nennt das Hölle. Und sagt, wenn du zu Jesus nicht findest, ist das dein ewiges Zuhause. Diese Kälte, Dunkelheit. Und das ist die Negativfolie, die die Bibel mahnt. Das wird immer wieder erwähnt. Aber die Bibel stellt das nicht in den Vordergrund. Nirgendwo im Wort Gottes werden wir aufgefordert, über die Hölle zu predigen. So, kommst du Jesus und kommst in die Hölle. Nirgendwo. Ich habe es nicht gefunden, vielleicht könnt ihr mir das zeigen. Die Botschaft der Bibel ist ganz anders. Sie sagt, da hinten ist Licht. Es gibt Licht, es gibt Wärme, es gibt Rettung, es gibt Freude, es gibt Hoffnung. Warum willst du ohne das leben? Kehr doch um. Tu Buße, sagt der Luther, aber das Wort, das dahinter steht, du gehst in die falsche Richtung. Du gehst an Gott vorbei. Kehr um, geh auf ihn zu. Bibel, unsere Bibel, das Wort Gottes betont, es gibt einen Gott, der dich wirklich kennt und der dich liebt. Und der kennt alle deine Leichen im Keller. Und er sagt, komm doch zu mir. Ich stoße dich nicht weg. Aber ich helfe dir, dass du diese Leichen los wirst. Und er möchte dich beschenken. Er will eine Freude in dich hineinlegen, die auch noch da ist, wenn um dich herum ganz vieles schief läuft. Er will dich von inneren und äußeren Fesseln befreien. Er hat eine großartige Zukunft für dich. Er liebt dich so sehr, dass er in Jesus sein Leben für dich geopfert hat. Und er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Der Tod kann dich nicht mehr zerstören. Und es geschieht nicht automatisch. Das geschieht nur, das erlebst du nur, wenn du mit Jesus verbunden bist. Das ist eine falsche Botschaft, wenn auch viele Theologen heute sagen, hey, Gott ist so viel Liebe, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da irgendjemand sein wird, der mal getrennt von ihm ist in Ewigkeit, so, das ist doch keine Liebe. Also alle kommen in den Himmel. Nein. Jesus bringt dich in den Himmel und mich, wenn wir an ihm dranbleiben. Die Bibel schwärmt von unserem Gott. Und deshalb fordert sie uns dazu auf, zu ihm umzukehren. Umkehren zur Freude. Und das zog die Menschen an. Sie erlebten in der Gemeinschaft mit anderen Christen, dass Gott real ist, unter ihnen wirkt. Sie erlebten Freude, sie erlebten, dass sie angenommen wurden, sie erlebten auch Veränderung, die sie selber glücklich gemacht hat. Sie erlebten Befreiung, sie erlebten Wunder, sie genossen die Liebe untereinander. Und gleichzeitig gab es diese Botschaft, das ganze Schöne, das du jetzt erlebst, das ist erst der Anfang. Da kommt noch mehr, das wird noch schöner, das wird noch besser, eben wenn Jesus wiederkommt oder wenn du vor ihm stehst, weil deine Zeit auf dieser Erde beendet ist und du stirbst. Und das wird sein wie eine großartige Hochzeitsfeier. Und Gottes Wort sagt nicht, wann es passiert. Niemand kann das wissen. Du kannst es nicht berechnen, niemand. Dieser Tag kommt überraschend, dann, wenn keiner damit rechnet. In Vers 10 wird uns das gesagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und die Aufforderung ist dann, sei alle Zeit bereit, Jesus leibhaftig zu begegnen. Und auf eine Hochzeitsfeier bereitest du dich vor, oder? Du überlegst dir, was du schenken möchtest. Und du ziehst deine dreckigen Arbeitsklamotten aus und machst dich schön, weil es ein Fest ist. Und weil auch das, wie du bist und was du anhast, das soll ausdrücken, ey, ich freue mich dabei zu sein und ich möchte mitfeiern. Und in Gottes Wort wird das als Bild benutzt für die Lebensveränderung, die Jesus mit uns vorhat. In Kolosser 3, 12 bis 15 ist das beschrieben. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Wir feiern heute Abend mal. Jesus lädt uns ein, mit ihm zu essen und zu trinken. Auch wenn das nur symbolisch ist, er will mit uns feiern. Wir dürfen kommen, auch mit dreckigen Klamotten. Andere haben uns eventuell mit Dreck beworfen. Ich habe andere mit Dreck beworfen und habe jetzt schmutzige Hände. Also lasst es uns doch Jesus sagen. Und ihn bitten, dich zu reinigen. Vom Dreck, den andere auf dich geworfen haben oder von dem Dreck, mit dem du dich selber beschmutzt hast. Dafür ist er gestorben und auferstanden. Und er will dir Mut machen, will dich beschenken mit Vergebung, mit Freude, mit Ermutigung, mit der Kraft seiner Auferstehung, damit du gut durch deinen Alltag kommst, damit das Licht Gottes durch dich strahlt. Er möchte seinen Frieden in dich hineinlegen und auch in unsere Gemeinschaft. Und kein Friede, Freude, Eierkuchen, Frieden, sondern einer, der ehrlich ist und authentisch und wahr und wo nichts unter den Teppich gekehrt wird. Wir werden eine offene Gemeindeversammlung haben nach unserem Gottesdienst. Manche haben Angst davor, dass wir da ganz schön aneinander geraten. Wir haben alles, was uns möglich war, getan, damit das nicht passiert. Aber nicht, indem wir alles verschweigen und unter den Teppich kehren. Nein, lasst uns offen reden. Und miteinander unterwegs sein. Wir wollen nicht aneinander geraten, aber wir wollen offen reden, natürlich. Warum soll das nicht zusammenpassen? Also nutze doch das Abendmahl dafür zu beten, dass wir ehrlich und offen sagen können, was uns bewegt und dass gleichzeitig spürbar wird, dass Jesus uns zusammenbringt. Einmal werden diese Ängste verschwunden sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir uns selbst und einander in einer Tiefe verstehen, wie das hier auf Erden gar nicht möglich ist. dann wird sein Friede unser persönliches Leben und unsere Gemeinschaft durchdringen, ohne dass irgendetwas unter den Tisch gekehrt wird. Das wird ein Fest. Das wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Das wird super. Und deshalb, lass uns beten, Jesus, komme bald. Und komme jetzt schon in unsere Herzen und in unsere Mitte. Amen.